Bei meiner Predigt an Pfingsten habe ich gesagt, dass der Heilige Geist neben vielem anderen bewirkt, dass man Jesus in uns sieht. Wie das aussehen kann, haben die Nachfolger Jesu schon sehr schnell nach Pfingsten verstanden und auch erleben können. Ich lese uns noch einmal Apostelgeschichte 3, auch zum Mitlesen. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, »Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher.« Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Bei meiner Predigt heute Morgen soll nicht so sehr dieses Wunder selbst im Mittelpunkt stehen, wie das eigentlich im Text der Fall ist, sondern etwas anderes, was vorhin schon gesagt wurde, dieser eine Satz, sieh uns an. Sieh uns an. Wie ist das so mit dem Gottesdienst und mit den Menschen? Wenn ich mir die Situation ansehe, in der Petrus und Johannes sich befinden, die sind gerade auf dem Weg zum Gottesdienst in den Tempel. Sie wollen zum Nachmittagsgebet und das hat einen festen Zeitpunkt, zu dem es anfängt. Ich weiß nicht, wie das im Orient war, dass man so ganz genau die Zeiten eingehalten hat, aber auf jeden Fall gab es einen Zeitpunkt, wo man angefangen hat und wo man definitiv zu spät war. Und trotzdem lassen die beiden sich auf dem Weg zum Gottesdienst stören. Da sitzt jemand oder ist gerade gebracht worden. Vom Text her ist es möglich, dass er wirklich gerade auch in dem Moment erst gekommen ist. Ist also jemand gerade gebracht worden, und fängt an zu betteln. Okay, das ist eine Sache, die sowohl Petrus als auch Johannes mit Sicherheit schon oft genug erlebt haben, denn das ist gewöhnlich so. Das macht er immer dort. Und er ist mit Sicherheit auch nicht der einzige Bettler, der sich dort in der Nähe des Tempels aufhält. Das tun viele. Und doch ist in dieser Situation klar, dieser eine Mensch, der dort sitzt, ist im Moment für Petrus und Johannes wichtiger als alles andere. Das ist das, was jetzt zählt. Petrus und Johannes sehen diesen Bettler. Sie nehmen ihn nicht nur irgendwo wahr, drehen sich ab, machen einen Bogen oder sonst irgendwas, sondern sie sehen diesen Menschen. Und daraus ergibt sich für mich schon eine erste Frage. Wie wichtig ist es für uns, wenn wir Menschen in Not sehen? Oder stört uns das? Wenn jemand auf dem Weg zum Gottesdienst draußen noch jemand trifft und meint, gerade noch ein Schwätzchen halten zu müssen. Obwohl es vielleicht schon 10:30 ist oder vielleicht sogar schon ein bisschen später. Kann es sein, dass man dann stehen bleibt? Das wäre ja noch das kleinste Problem. Aber wir haben in unserer Zeit eine Menge Menschen mit Not. Und mehr Menschen mit Not, als wir lindern können. Und wenn ich mir so gerade in den letzten Monaten unsere Medien ansehe, was da so manche Leute auch im Internet posten und immer wieder weitergeben, wo ihre Ängste im Moment stecken, dass wir uns mit so vielen Flüchtlingen hier beschäftigen, dass die Griechen Geld von uns kriegen und wer sonst noch alles. Und unsere eigenen Leute kriegen nichts. Die müssen hier schlichtweg verhungern. So klingt's zumindest. Realität sieht immer ein bisschen anders aus. Aber wie ist es damit? Kann das nicht irgendwann auch zu viel werden? Wie macht man das? Von Petrus und Johannes heißt es, dass sie diese Menschen mit den Augen Gottes sehen und damit genau das tun, was Jesus vorher auch getan hat. Jesus hat einmal erklärt, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Wir lesen an manchen Stellen, das ist vielleicht so für den einen oder anderen auch verwirrend, dass da steht, dass Jesus alle Kranke heilte. Steht ein paar Mal in den Evangelien. Und trotzdem kommt er woanders hin und das sind immer noch Kranke. Also er hat immer nur die geheilt, die dann auch wirklich zu ihm kamen. Wobei das schon für uns unvorstellbar ist und was ganz Besonderes ist. Aber Jesus sagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und das ist für mich ein Schlüssel, auch für unser Handeln. Petrus und Johannes halfen diesem ganz speziellen Menschen, nicht allen, aber diesem einen schon. Wer Menschen mit den Augen Gottes sieht, der weiß, wem Gott helfen möchte. Und das ist auch für mich die Bitte an dieser Stelle, dass Gott uns zeigt, wem wir in welcher Situation helfen können, sollen oder sogar müssen. Soweit zunächst mal dieser erste Bereich, der uns gar nicht so leicht fällt, egal ob es um Bettler geht, die in der Stadt sind, ob es um Menschen geht, die unsere Zeit haben wollen, ob es um Menschen geht, die unsere Hilfe brauchen. Es gibt immer mehr als das, was wir wirklich tun können. Und manchmal macht man den Fehler, deswegen gar nichts zu tun, anstatt herzugehen und zu gucken, was ist jetzt wirklich von Gott dran. Um einem Menschen helfen zu können, braucht es aber noch etwas ganz anderes, nämlich Vertrauen. Petrus und Johannes stellen sich diesem Mann und sagen ihm, das ist so dieser Satz, der mich anspringt an diesem Text, sieh uns an. Jetzt könnte man sagen, was bilden die sich denn ein? Sind sie etwas Besonderes, dass der sie angucken soll? Wollen sie damit ausdrücken, guck uns an, wir sind diejenigen, die dir jetzt helfen? Oder guck uns an, womit sollten wir dir helfen? Beides ist ja möglich an der Stelle. Und trotzdem gehen sie nicht einfach vorbei und verdrücken sich nicht einfach, sondern sie sagen, sieh uns an. Der Bettler soll sehen, mit wem er es zu tun bekommt. Der Blick und die Konzentration dieses Mannes wird jetzt auch von den vielen Leuten, die kommen in dieser Zeit, die ja in den Tempel strömen zu dem Gebet, auf Petrus und Johannes gelenkt. Dieser Bettler sieht die beiden. Und voller Erwartung sieht er die beiden. Erwartet er jetzt eine besonders große Spende von den Zweien? Oder jemand, der vielleicht immer wieder kommt, so ein Abo? Und das könnt ihr mir glauben, nicht nur heute, auch damals waren Bettler Fachleute darin, Menschen von ihrem Äußeren einzuschätzen und genau zu wissen, von dem kriege ich was und von dem kriege ich nichts. Wenn man lang genug irgendwo sitzt und das erlebt, lernt man das zwangsläufig. Und da dieser Mann das wohl schon sehr lange getan hat, ist es klar, dass er jetzt auch überlegt, was gibt es jetzt? Das Äußere wird in der Regel zunächst mal die Erwartungen deutlich machen. Die zwei, der Kleidung nach zu urteilen, kommen aus Galiläa, also sowieso nichts Besonderes. Aufgrund ihrer Kleidung sind sie nicht reich, sie sind keine Kaufleute. Was soll's? Eine Kleinigkeit ist vielleicht auch ganz gut. Und er fragt sich, warum sagen die? Sieh uns an. Er ist neugierig, unsicher. Vielleicht erwartet er etwas Enttäuschendes von Ihnen, so wirklich nach dem Motto: Guck uns doch an, womit sollten wir dir helfen? Aber auf der anderen Seite, wer nichts geben will, der sagt nicht: Guck uns an, sondern der geht so vorbei. Wer nichts geben will, lässt sich ganz sicher nicht erst selbst ansehen. Also was kommt jetzt? Und damit ist eine Brücke gebaut worden, eine Brücke des Vertrauens, was letztlich ein Schlüssel zur Hilfe für das weitere Handeln ist. Dieser Schlüssel für das Verständnis von dem, was Petrus und Johannes hier tun können, kann nur sein, dass sie Vertrauen aufbauen, eine Beziehung aufbauen zu diesem Menschen. In dieser ganz kurzen Zeit, obwohl da gar nicht viel geht. Aber ich glaube, ihr kennt das. Bei manchen Leuten ist das so, wenn man sich in die Augen sieht, kommt man sich vertraut vor, obwohl man sich vielleicht überhaupt nicht kennt. Je nachdem, in welchem Rahmen das passiert, erwartet man auch schon einen bestimmten Hintergrund und dann erkennt man sofort, das passt oder das passt nicht. Bei manchen Leuten weiß man auf den ersten Blick, ob man sich auf Dauer mit diesen Leuten verstehen wird oder nicht. Bei manchen täuscht man sich auch, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten, aber manchmal ist das so. Und ich glaube, hier war das auch so. Es wurde Vertrauen aufgebaut, eine Möglichkeit, auch wirklich aufeinander zu achten. Und grundsätzlich ist das auch so, das wisst ihr ja auch, Menschen, die uns überhaupt nicht kennen, können uns auch nicht so wehtun wie jemand, der uns gut kennt. Weil uns das gar nicht so stört, wenn keine Verbindung zu der Person da ist. Aber wenn die Nähe gewachsen ist und dann was passiert, ist das ganz anders. Und auf der anderen Seite mit dem Helfen ist das ganz genauso. Ich lasse mir nur von jemandem helfen, dem ich vertraue. Oberflächlich ist eine ganz einfache Geschichte. Ich gehe nur zu dem Arzt, von dem ich erwarte, dass er ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Möglichst sogar viel mehr Ahnung. Aber wenn ich einem Arzt nicht vertraue, gehe ich da nicht hin. Ganz einfache Geschichte. Und wenn mir jemand was verkaufen will und kommt auf eine Art und Weise auf mich zu, die für mich dafür sorgt, dass ich bei mir alle Alarmglocken hochgehen, der kann mir nichts verkaufen, definitiv nicht. Aber wenn erstmal Vertrauen da ist, sieht das ganz anders aus. Und wenn man tatsächlich sogar tiefer auch in die Gefühle hineinkommt bei einem anderen Menschen, dann merkt man genau, ob man dieser Person vertrauen kann oder nicht. Und wenn es um wichtige Entscheidungen im Leben geht, die gehen ohne Vertrauen überhaupt nicht. Ich kann einen Menschen nicht zu Jesus führen, wenn er mir nicht traut. Ganz klare Geschichte. Wenn zu euch jemand kommt und euch sagt, ich bin Zeuge Jehovas und will euch jetzt den wahren Weg zeigen, gehen bei euch die Rollladen runter. Genauso geht es aber den meisten Leuten, wenn ihr sagt, ich gehöre zur Freien Evangelischen Gemeinde, auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Das ist doch normal. Es ist ganz normal. Ich kann niemandem etwas verkaufen, wenn er mir nicht vertraut. Ich kann niemandem etwas Gutes anbieten, wenn er mir nicht vertraut. Heutzutage würde man wahrscheinlich nicht mal ein Glas Wasser von jemandem nehmen, dem man nicht unbedingt traut. Es könnte ja was drin sein. Je nachdem, wo man ist, auf jeden Fall. Und so haben wir es gelernt, Menschen zu misstrauen. Und erstmal das Negative zu sehen. Petrus und Johannes hätten auch sagen können, selber schuld. Er muss ja wohl schon irgendwas gemacht haben, dass er da liegt. So wie das viele Juden in der damaligen Zeit gedacht haben. Nein. Jesus hat es ihnen zwar klar gemacht, dass es Unsinn ist, aber trotzdem glauben das bis heute immer noch Leute. Wenn jemand krank ist, muss er selber schuld sein. Es stimmt überhaupt nicht mit der Bibel überein. Und trotzdem setzt sich sowas immer wieder fest. Ganz im Gegenteil dazu. Es geht hier darum, deutlich zu machen, hier geht es um etwas Neues. Hier kommt ein neuer Schritt. Jetzt passiert etwas Neues. Und deswegen handelt Jesus durch Menschen, in denen er selbst sichtbar wird. Dieser Bettler, und das ist eine ganz komische Geschichte, sieht auf den ersten Blick, so wie Petrus und Johannes das gesagt haben, ja auf die beiden. Die haben ihm gesagt, sieh uns an. Und er sieht sie an, aber letztendlich sieht er in den beiden tatsächlich Jesus. Und das wird ganz einfach daran deutlich, als er stehen und gehen kann, dankt er nicht Petrus und Johannes, was ja eigentlich naheliegend gewesen wäre, sondern er dankt Gott voller Freude und mit lauter Stimme und seinem ganzen Körper. Er weiß, die zwei können mich nicht gesund machen. Aber Gott kann. Und er hat diese zwei dafür benutzt. Petrus und Johannes hatten das Vertrauen aufgebaut. Sie stellten sich seinen geübten und kritischen Blicken. Und der Bettler erkennt, wer dahinter steht. Gott steht hinter diesen beiden. Jesus steht hinter den beiden. Vielleicht kannte er sie sogar schon, hatte vielleicht auch schon über sie gehört oder vielleicht schon über diese erste Gemeinde gehört. Vielleicht war er auch Pfingsten an diesem Tag da gewesen und hat es so mitgekriegt, was bei den anderen passiert war, aber sich selbst davon distanziert. Er wusste, die zwei sind nur Menschen. Aber er wusste trotzdem, dass die Heilung von Gott kam. Und da wird etwas möglich, was weit über das hinausgeht, was wir als Menschen uns vorstellen können. Denn nur Gott kann grundsätzlich oder kann Leben grundsätzlich verändern. Auch wenn Gott durch Menschen handelt, bleibt er derjenige, der handelt. Wir Menschen sind seine Boten, wir sind seine Werkzeuge, sein Mund. Und wenn der Heilige Geist nichts durch Menschen wirkt, dann geschieht auch nichts. Weder im körperlichen Bereich, wenn es um Krankheiten geht, noch im psychischen Bereich, wenn es um Verletzungen, Bitterkeit geht, oder im menschlichen Bereich bei Schwächen, bei störenden Charakterstrukturen. Wir können uns bessern, wir können uns anstrengen und wir können einander auch ein bisschen dabei helfen, aber nur Gott kann Leben wirklich grundsätzlich verändern. Und da ist genau diese Situation, die dieser Mann erlebt, etwas für mich ganz Passendes. Wenn ich mir seine Situation ansehe, das ist ein Mensch, der war, so steht es hier, von Geburt an gelähmt. Wenn jemand mal ein Bein gebrochen hat und 6 Wochen Gips hatte, kann er in der Regel kaum noch laufen. Wenn es noch länger gedauert hat, überhaupt nicht mehr. Dann muss erst die Muskulatur wieder aufgebaut werden, irgendwann muss die Beweglichkeit wieder rein und dann muss man wieder lernen, wie man seine Beine benutzt, obwohl man es vorher gekonnt hat. Dieser Mann konnte vorher nie laufen. Der hatte keine Muskulatur an den Beinen, die ihn tragen konnte. Und dann sagt der Petrus nicht nur, jetzt steh mal auf, in der Hoffnung, dass es vielleicht gelingt, sondern der packt ihn bei der Hand und zieht den Kerl hoch. Der weiß genau, was passieren wird. Er weiß genau, der fällt nicht wieder hin, sondern der wird stehen bleiben. Und nicht nur das, im Text steht das so schön beschrieben, der konnte überhaupt nicht mehr stillstehen. Der lief ständig hin und her, sprang und tanzte und alles Mögliche, nur einfach, weil er laufen konnte. Etwas, was er nie gelernt hat. Etwas, wo er nie die Möglichkeit hatte, es zu lernen. Und jetzt kann er es. Gott verändert Leben. Komplett. Nicht nur so ein kleines bisschen, sondern richtig viel. Und deswegen passt das in diese Situation hinein. Deswegen musste da dieser Satz kommen. Sieh uns an. Menschen, die Jesus lieben, spiegeln ihn wider. Die Tatsache, auf die auch Paulus sehr deutlich hinweist in anderen Texten, ist, ihr seid der Brief Christi gelesen von jedermann. Das ist der Anspruch für unser Leben, durch unser menschliches Verhalten, Jesus, sagen wir mal, nicht zu verunglimpfen oder schlecht zu machen, ein schlechtes Bild auf ihn zu werfen. Ich habe zum Beispiel deswegen keinen frommen Autoaufkleber, damit ich mit meinem Fahrstil nicht irgendwo Jesus schlecht mache. So kann man das auch ausdrücken. Aber für Petrus und Johannes ging es um was anderes. Denen ging es nicht darum, Jesus nicht schlecht zu machen, sondern mit dem, was sie getan haben, Jesus wiederzuspiegeln, sichtbar zu machen, was es heißt, was Jesus tut, auch heute tut. Auch die beiden waren mit Sicherheit nicht perfekt, wenn man sieht, wie oft Petrus hinterher sich noch mit dem Paulus in die Wolle gerät und sich auch wirklich Sachen geleistet hat, die haarsträubend waren. Ist es einfach so, dass Gott nicht darauf wartet, bis wir perfekt werden, bevor er uns gebraucht? sondern der Petrus, der vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate vorher noch gesagt hat, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Diesem Petrus lässt er jetzt diesem Mann sagen, guck uns an. Sieh, was du siehst. Er traut sich, so dahin zu gehen, weil er weiß, Gott ist durch seinen Geist in mir. Er macht Christus in meinem Leben sichtbar. Da, wo Gottes Geist da ist, erkennen Menschen Jesus. Da, wo Gottes Geist in meinem Leben sichtbar wird, erkennen meine Mitmenschen Jesus. Und wem es wichtig ist, dass Menschen zu Jesus finden, der kommt an diesem Zusammenhang nicht vorbei. Je mehr wir uns Gott aussetzen, umso mehr prägt sein Geist auch unser menschliches Wesen. Natürlich nur, wenn wir es zulassen. Das ist uns eigentlich theoretisch ganz klar, kennen wir alle. Je stärker er in unserem Leben ist, umso deutlicher spiegeln wir ihn wieder. Auch das ist uns irgendwo alles klar. Aber wo Gottes Geist unser Denken prägt, wird die Liebe die Augen öffnen für die Menschen in Not, denen wir uns zuwenden können und sollen. Und da tauchen dann unsere Fragen auf und auch die Zweifel. Wie ist das mit den Bettlern? Wie ist das mit den Flüchtlingen? Wie ist das mit den anderen in den anderen Ländern? Da können wir doch gar nicht alle irgendwie was machen. Und deswegen möchte ich euch raten, lasst erstmal die anderen weg. Schiebt die erstmal an die zweite Stelle. Fangt erstmal da an, euch an die Menschen zu erinnern, die ihr kennt. Die Menschen, die noch ohne Jesus leben. Denn da erleben wir das in der Regel viel, viel öfter, dass Menschen uns trauen. Obwohl das hier auf den Dörfern nun mal so ist, dass man uns kennt. Das ist unser Vorteil und es kann auch ein Nachteil sein. Wo der Geist unser Wesen prägt, können wir uns diesen Menschen aussetzen. Kontakt aufnehmen, Vertrauen herstellen, eine Brücke bauen, damit Jesus zu ihnen reden kann. Wir brauchen dafür nicht auf besondere Erleuchtungen zu warten. Und wenn sich nichts tut, dann sollten wir schon mal überprüfen, ob das vielleicht auch mal an uns liegt. Vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie wir versuchen, mit Menschen umzugehen. Da ist es hilfreich, sich ab und zu mal neu auch darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, ist die Art und Weise, wie ich mit Menschen rede, überhaupt noch das, was die Menschen verstehen können. Menschen mit der Gabe der Evangelisation tun sich viel, viel leichter, auf andere zuzugehen. Aber grundsätzlich gilt dieser Auftrag, an Menschen Brücken zu bauen, für jeden. Dem einen fällt es ganz leicht, jemand anderem weiterzugeben, was Gutes zu lesen oder einen interessanten Gedanken weiterzugeben oder ihn anzusprechen. Jemand anderem fällt das schwer. Da gibt es Unterschiede, keine Frage. Aber da, wo Jesus durch uns redet, ist es möglich. Und wenn Gott mit diesen Menschen redet, kann ihnen geholfen werden. Für Leib, Seele und Geist. Und das ist es, was wir uns wünschen. Amen. Lasst mich mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder dafür, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie du handelst. Wie du Petrus und Johannes in dieser Situation gebraucht hast, um diesem einen Mann, der nie laufen konnte, nicht nur Kraft in die Beine zu geben, damit er es irgendwann lernen kann, sondern wie er auf einmal aufstehen und laufen konnte und springen. Danke dafür, dass wir das so erleben können, aber auch, dass wir sehen, womit das zusammenhängt, nicht mit Petrus und Johannes, sondern damit, dass du in ihnen sichtbar wurdest. Dass er erkannte, hier muss Gott handeln, anders geht das nicht. Und das konnte er einfach so. Und ich denke, das geht auch heute noch so. Dass Menschen erkennen, wenn du handelst, und sie auf der anderen Seite auch erkennen, wo wir meinen, dass wir handeln müssten. Und ich bitte dich darum, hilf uns, dir mehr zu vertrauen, damit du aus unserem Leben auch das machen kannst, was du möchtest. Uns die Schritte gehen lässt, die dran sind. Uns die Kraft gibst zur richtigen Zeit. Und auch den Blick in die richtige Richtung. Lenk du uns, damit Menschen dich erkennen, auch hier in unserer Umgebung. Amen. Amen. Lasst uns